Ja, guten Morgen, ihr Lieben. Es ist wirklich schön, hier zu sein. Es ist wie ein Heimspiel. Ja, im Heimatstadion fühlt man sich immer ein bisschen wohler und hat den 12. Mann hinter sich. Und man kann ein bisschen befreiter spielen. Und so fühle ich mich auch, wenn ich hier bin. Meine Gemeinde, hier bin ich mehr oder weniger groß geworden, 5 Jahre Jugendpastor zu sein hier. Und etwas mit in Gang gebracht zu haben, das ist auch schön, das noch zu sehen, auch ein paar Jugendliche hier zu sehen. Und eine Person kam noch, Angelika, und kam auf mich zu und sagte so, erzähl doch auch noch mal ein bisschen von dir. Und ich hoffe, dass das okay ist, hier auch noch mal kurz einflechten zu lassen. Also uns geht's gut, wir haben 2 Kinder, Rieke sitzt da vorne. Wir haben unseren Sam, der 5,5 ist, und Ian, der ist 3. Ja, und wir haben einen ganz schönen Alltag, der sehr lebhaft ist, ganz normal, wie das so ist mit kleinen Kindern. Beide gehen in den gleichen Kindergarten, in die gleiche Kindergartengruppe. Und es ist einfach schön zu sehen, wie die Kinder sich entwickeln. Ich denke, ihr könnt das alle mehr oder weniger nachvollziehen. In der Gemeinde geht es uns sehr gut. Wir sind da wirklich richtig angekommen. Wir wissen, dass wir da am richtigen Platz auch sind. Wir sind jetzt etwas über 4 Jahre dort und dürfen erleben, wie Menschen kommen, immer mehr. Und wie das echt auch eine gewisse Herausforderung ist, diese Leute aufzufangen und zu integrieren. Aber mitzuerleben, wie Menschen zum Glauben kommen, wie Menschen wieder neu brennend werden für Jesus, das ist das größte Geschenk, was man sich je wünschen kann als Gemeinde. Und von dem her, seid ermutigt. Ja? Wenn das in Meschede klappt, dann klappt es hier erst recht. Ja? Also von daher, betet, was das Zeug hält, in Anführungszeichen. Gott ist groß, Gott hat was vor, auch hier. Und so in Kurzfassung, wir können ja später auch noch mal ein bisschen miteinander reden. Jetzt zum Thema von heute. Ich weiß nicht, wie es euch ging so, ich habe gerade erst angefangen zu beten. Ja, man könnte noch viel mehr, noch viel länger, noch viel intensiver. Und es fällt mir persönlich manchmal schwer, wirklich zu verstehen, was sie da fühlen, wie es ihnen wirklich geht. Was denken sie in dem Moment? Wie erschüttert muss ihr Glaube sein? Oder wie stark kann gerade durch Verfolgung der Glaube werden? Und das ist für mich so die Herausforderung, wenn wir dann auch hier in unserem kuscheligen Club sind, zu beten für sie. Und ich habe extra ein Band noch mitgebracht, das gab es mal vor ein paar Jahren von den USA, es heißt One with Them, also eins mit ihnen. Und für mich war das irgendwie auch ein Schlüssel gewesen, zu wissen, es gibt keine Gemeinde im Urlaub und es gibt keine Gemeinde in Verfolgung, sondern wir sind eine Gemeinde. Egal, ob wir in Deutschland sind, ob wir in Nigeria sind, in China sind oder wo auch immer wir sind eine Gemeinde. Und ich möchte euch ganz kurz mit hineinnehmen in als Einleitung so, warum sollen wir uns eigentlich mit ihnen verbünden? Und der erste Punkt, der mir eingefallen ist, und vielleicht habt ihr auch die Möglichkeit, die PowerPoint mitzusehen, die ich per Mail geschickt habe. Wir sind Jesu Leib. Ja, das ist der erste Punkt. Das ist der Grund, weshalb wir uns eins machen dürfen mit ihnen. Du hast ja einen Körper, ne? Und dieser Körper, der möchte jeden Tag gepflegt werden. Wenn du mal krank wirst, was machst du dann? Dich pflegen. Ja, so viel tun, wie nur möglich, dass diese Erkältung, dass diese Krankheit irgendwie weggehen würde. Und wenn wir uns hineinversetzen, dass wir der Körper von Jesus sind, inwiefern tun wir etwas für den Körper von Jesus? Inwiefern geben wir uns da rein? Inwiefern sehen wir die Not an dem Körper von Jesus und wollen diese Wunden versuchen zu heilen? Wir sind eingesetzt als die, die Teile seines Körpers sind. Wir sind sein Leib. Für mich war das ein Schlüssel, um zu verstehen, dass wirklich wir verbunden sind, geistlich auch verbunden sind mit den verfolgten Geschwistern. Und wenn eine Erweckung ausbricht, wenn aber auch Not ist, wir erleben es gemeinsam. Und wenn wir uns verbinden persönlich, wenn wir es verstehen können, auch im Gebeten uns mit ihnen verbinden, und wir hören auf einmal, was in China oder was in Nigeria oder sonst wo passiert, dann denken wir daran, wow, ich habe mit dafür gebetet und etwas ist passiert. Es ist nicht einfach nur so passiert, es ist kein Schicksal und Zufall, sondern wir haben einen Gott, der Geschichte schreibt. Und durch mein Gebet darf ich mit Geschichte schreiben. Diese Welt, wir mögen sie als etwas vielleicht ansehen, was dem Untergang geweiht ist. Und es ist so. Diese Welt wird irgendwann nicht mehr so sein, wie sie jetzt ist. Denn Gott macht einen neuen Himmel und macht eine neue Erde. Aber solange wir hier sind, sollen wir alles tun, um diese Welt zu erhalten, ihnen Frieden zu wünschen und sich dafür einzusetzen, dass Gerechtigkeit geschieht, dass Menschen zu Jesus kommen. Denn es gibt am Ende nur zwei Wege, Himmel oder Hölle. Und die Frage ist, wo gehen die Menschen hin? Und von dem her ist es mein Herzschlag zu wissen, hey, unsere Geschwister sollen ihren Glauben nicht lossagen. Sie sollen festbleiben. Und wir haben so manche Kulturen hier unter uns. Ich weiß nicht, wo ihr alle herkommt. Aber ihr könnt bestimmt so manches erzählen von dem, was eure Verwandten oder ihr selbst erlebt habt. Und ich möchte euch Mut machen, davon zu erzählen. Wirklich die Gemeinde mit hineinzunehmen. Und auch ein Zeugnis der Ermutigung zu sein. Jesus hat etwas Großes vor und er schreibt Geschichte seit 5.000, 6.000 Jahren und er macht es weiter. Ja, der zweite Punkt, ich habe den eigentlich schon vorweggenommen, ist, weil Gott uns gebrauchen kann. Und insofern dürfen wir glauben, dass Gebet wirklich einen Unterschied macht. Ich habe ein Zeugnis gehört von einem Leiter und Prediger aus Usbekistan. Er sagte, ich bin nur hier in Deutschland, weil ihr gebetet habt. Können wir das fassen? Dessen ist er sich total sicher. Ich bin nur hier, weil ihr gebetet habt. Und ich glaube, wir können uns eigentlich viel mehr von ihnen abgucken, was für einen Glauben sie dort beweisen, wo Verfolgung ist, wo wir in der Gefahr stehen, laut zu werden. Wo wir in der Gefahr stehen, Angst zu haben, obwohl wir keine Angst haben bräuchten. Wir haben Freiheit und insofern dürfen wir die Freiheit nutzen, Menschen von Jesus zu erzählen. Aber manchmal haben wir eher Angst. Dabei hat Gott uns einen Geist gegeben, nicht der Furcht, nicht der Feigheit, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und mit dem dürfen wir rechnen. Denn es ist derselbe Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckte und der in uns lebt. Entschuldigung, wenn ich ein bisschen zu laut bin, aber das ist einfach so meine Art, ja, okay. Ich möchte euch einfach hineinnehmen in dem, was mein Herzschlag ist, ja. Und wo wir uns, denke ich, verbinden dürfen heute wieder ganz neu oder zum ersten Mal mit unseren Geschwistern. Der nächste Punkt ist, weil Jesus sie liebt und wir sie so lieben sollen wie er. Das ist ganz simpel eigentlich. Jesus liebt diese Leute. Jesus liebt jeden Einzelnen. Jesus liebt sogar die, die im Boko Haram sind, die für Boko Haram arbeiten. Er liebt sogar die. Aber wie viel mehr liebt er die, die eigentlich schon seine Kinder sind? Und wir dürfen so handeln wie er. Wenn wir also Hass verspüren gegen die Leute von Boko Haram, dann sind wir hier falsch. Nein, wir sind nicht falsch. Aber wir denken noch nicht richtig. Denn Jesus liebt diese Menschen. Und was tun wir? Auch lieben. Wir beten für sie. Wir segnen sie. Denn wir wissen ganz genau, so wie Jonas gerade in dem Gebet auch gesagt hatte, wir können das Böse nicht besiegen durch das Böse, sondern durch das Gute. Römer 12, Vers 21. Und insofern, ja, okay, ich muss weitergehen, sonst macht es zu lange. Nächster Punkt, weil das ein gerechtes Handeln ist. Gerechtigkeit, das Wort Gerechtigkeit mit allen möglichen Abwandlungen ist das zweithäufigste Wort in der ganzen Bibel. Wenn wir uns also einsetzen für Gerechtigkeit, dann ist das etwas, was total christlich ist. Ja, und insofern, wo es möglich ist, lasst uns das versuchen. Und der letzte Punkt, ich glaube, wir sollten uns mit ihnen verbinden, damit wir nicht vergessen. Dass wir nicht vergessen, um was es wirklich geht in unserem Leben. Es geht darum, dass das Reich Gottes sichtbar wird. Es geht darum, dass Gemeinde gebaut wird. Es geht darum, dass ich mein Leben gebe für ihn. Jesus sagte, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Das ist ein krasser Anspruch. Und ich weiß, dass der nicht leicht ist. Aber ihr Lieben, ich sage das auch zu mir selbst, wir leben hier in unserem kuscheligen Zuhause und wir denken und glauben, wir können diese Dinge mitnehmen in den Himmel. Können wir nicht. Das Einzige, was wir mitnehmen, ist das, was ich glaube. Meine Seele, wie ich verändert wurde durch Jesus. Das nehme ich mit in den Himmel. Die Schätze, die ich gesammelt habe im Namen von Jesus, die nehme ich mit. Er wird mir den Lohn geben. Aber das, was wir an Hab und Gut haben, das schafft Jesus ab. Und insofern, lasst uns nicht vergessen, um was es geht. Lasst uns nicht vergessen, in welchem Land wir leben und wie dankbar wir sein dürfen. Ich sage das heute ein bisschen deutlicher, weil es heute um ein krasses Thema geht. Und ich einfach nicht davor wegschauen möchte. Ich möchte uns hineinnehmen in einen Bibeltext, den wir jetzt auch mitlesen können. Und ich lese ihn aus der Neues Leben Übertragung, 2. Korinther 4. Wer eine Bibel dabei hat, ist klar im Vorteil, oder holt eure Smartphones raus, wo ihr eine Bibel drauf habt. Ab Vers 8 lese ich vor und wir nähern uns diesem Text Stück für Stück. Ich lese vor von Vers 8 bis einschließlich Vers 12. Von allen Seiten werden wir von Schwierigkeiten bedrängt, aber nicht erdrückt. Wir sind ratlos, aber wir verzweifeln nicht. Wir werden verfolgt, aber Gott lässt uns nie im Stich. Wir werden zu Boden geworfen, aber wir stehen wieder auf und machen weiter. Durch das Leiden erfahren wir am eigenen Leib ständig den Tod von Christus, damit auch sein Leben an unserem Körper sichtbar wird. Es ist wahr. Weil wir Jesus dienen, leben wir in ständiger Todesgefahr, damit sein Leben an unserem sterblichen Körper sichtbar wird. So leben wir im Angesicht des Todes und das hat euch das Leben gebracht. Mir ist letztens bewusst geworden, Christen werden nicht unbedingt verfolgt, weil sie an einen dreieinigen Gott glauben oder in eine Kirche gehen. Ich glaube, das Entscheidende ist, Christen werden verfolgt, weil Jesus in ihnen lebt. Es ist ein ganz simples Beispiel, aber als ich in der Schule war, gab es eine gewisse Zeit, wo ich auch gemobbt wurde. Und ich habe mich gefragt, warum? Der Glaube, den ich hatte, haben sie eigentlich akzeptiert. Ja? Dass ich in eine Gemeinde gehe, Woche für Woche, haben sie auch akzeptiert, war irgendwie gar kein Thema. Aber anscheinend war ich irgendwie anders. Ich weiß, dass ich irgendwie auch anders bin, auch manchmal verrückt, aber ist egal. Auf jeden Fall glaube ich jetzt im Rückblick, ist es wirklich das gewesen. Jesus lebt in uns, von dem sollten wir und brauchen wir uns nicht wundern, wenn Menschen uns irgendwie ablehnen. Aus welchen Gründen auch immer. Und ich glaube, die Menschen sollen ja Jesus in uns entdecken. Und wie sehen sie Jesus? Was ist die erste Bibel, die häufig viele Menschen zuerst lesen? Nicht das Buch, sondern wir. Wir sind die erste Bibel, die Menschen lesen können. Von dem her schauen sie auf unsere Taten und schauen sie auf unsere Worte. Und von dem her ist das etwas, wo wir herausgerufen sind, uns zu verlassen, loszulassen. Und dem Menschen in seiner Liebe zu begegnen. Es geht hier, wenn wir uns diese Verse nochmal zu Gemüte führen, wirklich um eine Leidenschaft. Totale Leidenschaft. Totale Passion, könnte man auch sagen, ja, nach englischem Passion. Das ist eine Leidenschaft, das ist eine Begeisterung. Wenn du von etwas begeistert bist, dann bist du bereit, auch Opfer dafür zu bringen. Paulus und seine Leute sind so begeistert von Jesus, dass egal was passiert, egal wie häufig sie umfallen, hinfallen, egal wie häufig sie verfolgt werden, egal wie häufig sie ausgepeitscht werden, egal wie häufig sie Schiffbruch erlitten haben, egal wie häufig, sie weitermachen. Und ich weiß nicht, wie ich handeln würde an seiner Stelle. Weißt du es? Ich hoffe, dass ich so handle wie er. Dass ich weiß, wofür ich hier bin. Dass ich weiß, wofür ich lebe, für wen ich lebe. Dass ich weiß, worauf es ankommt. und dass ich wirklich auch für andere lebe. Was mir auffällt, und gerade so der Vers 12, wenn wir uns das nochmal, ich lese nochmal vor, so leben wir im Angesicht des Todes und das hat euch das Leben gebracht. Es geht in seinem Dienst häufig um die anderen. Er lebt für die anderen. Also für Jesus, aber zur Ehre Gottes und zum Wohle der Menschen, zum Wohle der Gemeinde. Er möchte, dass sie wächst. Er möchte, dass sie weiter im Glauben auch wachsen, dass sie feststehen auf dem Fundament, dem einzigen Fundament, den es für eine Gemeinde gibt, nämlich Jesus Christus selbst. Dafür gibt er alles. Und dessen ist er sich wirklich bewusst. Und wenn wir andere Briefe von ihm auch lesen, dann ist das so. Philipperbrief zum Beispiel. Er ist sich bewusst, dass das, was er gibt, oder dass er auch im Gefängnis ist und da erleiden muss, zum Segen für die Gemeinde sein wird. Das ist phänomenal. So zu denken, ist unmenschlich. Aber es ist, glaube ich, das, was Gott dann auch schenkt. Ganz besonders schenkt. Und es ist hier die Rede von einem Tod und von dem Leben. Er spricht von unserem Körper. Der Tod von Christus, die Tötung Jesu, bitte mal vorstellen. Die Tötung Jesu, habt ihr immer hier hängen, ist sichtbar an unserem Körper. In einer Bibelstelle, Galater 6, oder wenn wir Philipper 3 auch nehmen, da sagt Paulus, das, was an Leiden noch übrig blieb, an Jesu Tod und Sterben, erleide ich. Und die Narben, die ich habe, wie mein Körper entstellt ist, ich weiß nicht, wie er aussah nach all der Folterungen, die er erlebt hat. Das ist ein Beweis dafür, es ist ein Ausweis, es ist ein Zeichen dafür, für wen ich lebe. Es geht um den Körper. Und mit dem Körper hängt natürlich auch die Seele und der Geist zusammen. Aber an diesem Körper, der total, ja, zerfetzt nicht, aber er ist, ja, er sieht nicht mehr so gut aus, an dem soll sichtbar werden das Leben Gottes, das Leben Jesu. Und ich glaube, so viel er auch schon erlebt hat, es ist ein Wunder, dass er manchmal weiterleben konnte und weiter das Evangelium predigen konnte. Es war wirklich ein Wunder, so dass das Leben Jesu in dem leibhaftigen Leben auch sichtbar wurde. Aber ich glaube, dass dieses Leben Jesu vor allem sichtbar wird, werden wird, auch in unserem Leben, die wir an Jesus festhalten, in der Herrlichkeit, in der Ewigkeit. Dann wird unser Körper nämlich verwandelt in einen neuen Leib. Wir sehen dann ein bisschen anders aus. Ja. Aber schöner, obwohl ihr jetzt schon schön aussieht. Wir dürfen eine Perspektive Ewigkeit haben. Ich werde das auch gleich nochmal erwähnen. Ich möchte den Vers 13 erstmal mit uns lesen. Nach all dem, was er aufgezählt hat, wir leben in ständiger Todesgefahr und so, dennoch hören wir nicht auf zu predigen, weil wir denselben Glauben haben wie der Psalmist, der sagte, ich glaube an Gott und deshalb rede ich. Psalm 116, Vers 10. In manchen Übersetzungen, wenn ihr nachschaut, im Psalm 116 steht, er betet. Ja, weil ich an Gott glaube, bete ich. Und es ist tatsächlich so, dass ein Gebet folgt. Aber es geht hier wirklich um die Vokabel, auch in der hebräischen Bibel, um Reden. Ich kann nicht anders, als zu reden, als das zu bezeugen, wovon ich überzeugt bin. Und es gibt so manche Christen, die nicht anders können, als in ihr Heimatland, wo sie verfolgt wurden, zurückzugehen, um das Evangelium dort zu predigen. Ich weiß nicht, ob ihr die Info bekommen habt, aus dem Kongo sind 800.000 Flüchtlinge unterwegs. 800.000. Weswegen? Wegen Erdöl. Es gibt anscheinend irgendeinen Konzern oder irgendwas, ich weiß nicht genau, und der zimmert die Leute, die machtbesessen sind, auf die Christen ab, nicht nur auf die Christen, und 800.000 sind unterwegs. Und dann las ich von 300 Leuten, die in einen Ort kamen, wo eine Kirche ist. Und diese Kirche war bereit, so vielen Menschen wie möglich das Evangelium nahezubringen. Und natürlich auch zu verpflegen, notärztlich zur Verfügung zu sein. Und auch dazu beizutragen, dass Menschen gesund werden. Aber auch seelisch gesund werden. Und so haben sich an einem Tag zum Beispiel 300 Leute taufen lassen, weil sie geflüchtet sind und eine Kirche gefunden haben, die gesagt hat, willkommen. Obwohl sie selbst arm sind, obwohl sie selbst nicht viel haben, tut Gott dort vor Ort so viel. Und die Leute, die zum Glauben gekommen sind, manche zumindest, die sagen, ich will hier nicht bleiben. Ich muss wieder zurück. Das muss man sich vorstellen. Ich will wieder zurück, damit die Menschen dort das Evangelium hören. Ja, ich möchte weiter. So, ich könnte noch mehr sagen, aber wir lesen jetzt Vers 14 bis 18, lesen wir in einem durch. Wir wissen, dass derselbe Gott, der Jesus, unseren Herrn, auferweckt hat, auch uns mit Jesus auferwecken wird und uns zusammen mit euch vor sich hintreten lassen wird. Das alles ist zu eurem Besten. Und wenn Gottes Gnade immer mehr Menschen zu Christus führt, wird auch der Chor derer, die ihm danken, immer lauter und Gott wird immer mehr Ehre erwiesen. Deshalb geben wir nie auf. Unser Körper mag sterben, doch unser Geist, unser innerer Mensch wird jeden Tag erneuert. Denn unsere jetzigen Sorgen und Schwierigkeiten sind nur gering und von kurzer Dauer, doch sie bewirken in uns eine unermesslich große Herrlichkeit, die ewig andauern wird. Und so sind wir jetzt nicht auf das Schwere fixiert, das wir jetzt sehen, sondern blicken nach vorn auf das, was wir noch nicht gesehen haben. Denn die Sorgen, die wir jetzt vor uns sehen, werden bald vorüber sein, aber die Freude, die wir noch nicht gesehen haben, wird ewig dauern. Wird ewig dauern. Und Halleluja, genau, so sieht's aus. Ich möchte ein Video zeigen. Es gibt von Open Doors, Open Doors Tage. Für die Jugend, für die Kinder, aber auch für Erwachsene. Und es gibt auch nochmal einen extra Gebets- und Lobpreistag, extra von Open Doors, jedes Jahr. Meistens im Mai. Zur Himmelfahrt, so in diesem Zeitrahmen. Und ein Video, das von letztes Jahr, würde ich gerne mit euch zusammen anschauen. In voller Länge ab Sekunde 22. Dankeschön. Was mich faszinierte, ist in diesem Poetry Slam von dieser jungen Frau, dass sie sagte, wenn es keine Verfolgung gibt, dann gibt es auch keine neuen Gläubigen, so in diesem Sinne. Und ich glaube, dass wirklich etwas darin steckt, dass es echt ein Geheimnis ist. Warum wächst Gemeinde Jesu gerade da, wo die Verfolgung häufig am stärksten ist? Weil Gott die Menschen wachrüttelt. Und wenn wir uns China ansehen, und wir werden uns gleich mit China beschäftigen, ja, vor 40, 50 Jahren oder so, war auch eine Zeit gewesen, wo die Christen wirklich eingegrenzt worden sind, wo es wirklich eine Verfolgung gab. Und dann gab es welche ganz mutige Leute, die haben dann mehr als 1 Million Neue Testamente in dieses Land geschmuggelt. Und durch diese Aktion und noch viele andere gab es auf einmal eine überraschende Wende und die Leute kamen zum Glauben an Jesus. Wenn man sich noch mehr mit diesem Thema beschäftigt, findet man sehr viele Infos, die so bereichert sind, so ermutigend sind, auch für mein Glaubensleben hier in Deutschland. Und ja, schaut euch die Videos an, ja, geht selber mal schauen. Es ist so inspirierend. Was uns jetzt hier vielleicht noch Bauchschmerzen macht, ist so, dass es heißt von Paulus, das, was wir an Sorgen und Schwierigkeiten haben, ist zeitlich und leicht. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Das, was wir manchmal erleben, gut, Rico und ich haben noch nicht so viel großes Leid, denke ich, vermute ich, erlebt, aber vielleicht ihr. Und du könntest vielleicht nicht sagen, meine Last, das, was ich gerade zu leiden habe, ist leicht. Aber im Gegensatz zu der großen Herrlichkeit ist das allemal leicht. Und das ist der springende Punkt. Paulus schaut in die Perspektive Ewigkeit. Er schaut mit Gottes Augen. Und er hält nicht an diesem Leben fest. Und ich möchte ganz kurz Punkte dafür nennen. Herausforderungen, Leiden habt ihr schon hier. Sie erinnern uns erstens dass Christus selbst gelitten hat. Wenn wir leiden, dürfen wir wissen, Jesus hat alles getan, wirklich alles. Es gibt nichts, was er hinzufügen könnte. Er ist bis zum Äußersten gegangen, für dich und für mich, zu sterben für dich und für mich und aufzuerstehen und uns selbst zu erwecken zu einem ewigen Leben. Wir dürfen Glauben haben. Zweitens, sie bewahren uns vor Stolz. Dass wir demütig, dass wir ehrfürchtig vor Gott treten. Drittens, dass wir eine Perspektive Ewigkeit haben, habe ich schon erwähnt. Viertens, ich glaube wirklich, dass wir so manche Glaubensprüfungen erleben. Das ist auch beweisbar nach dem Neuen Testament. Und wir dürfen unseren Glauben beweisen. Er möchte, dass unser Glaube nicht weniger wird, wenn er uns prüft, sondern er möchte unseren Glauben stärken. Er möchte, dass er wächst. Ja, das ist der Sinn. Wenn der Teufel uns versucht und prüft, er möchte, dass der Glaube weniger wird. Wenn Gott uns versucht und prüft, er möchte, dass wir aufsteigen. Er möchte, dass wir wachsen. Er möchte, dass wir stärker werden. Fünftens, das Letzte ist, ich glaube, dass auch Leid dazu beitragen kann, dass Gottes Macht sichtbar wird. Wie auch immer. Aber Gott stellt sich zu deinem Leid. Gott stellt sich zu den Verfolgungen deiner Geschwister in anderen Ländern. Gott stellt sich dazu und zeigt so, gerade in der Machtlosigkeit der Menschen, seine Macht. Ich möchte uns echt von Herzen ermutigen, dass wir das wahrnehmen. Und 2. Korinther 1, Vers 5, ja, nur ein paar Seiten vorher in unserem Bibeltext, da heißt es, ich muss das jetzt wirklich auch richtig vorlesen, ihr dürft darauf vertrauen, je mehr wir für Christus leiden, desto mehr lässt uns Gott durch Christus Trost zuteil werden. Je mehr wir für Christus leiden, desto mehr werden wir Trost erleben. Wenn wir nicht viel Leid erleben, brauchen wir auch nicht viel getröstet werden. Je mehr wir für Christus leiden, desto mehr können wir Trost und Ermutigung erleben. Ich weiß, ich mache zu viel, Dorothee, aber ich möchte uns jetzt einfach ermutigen, ich höre jetzt auf, dass wir aktiv werden. Ich möchte jetzt noch beten. Herr Jesus, wir stehen vor dir, Herr, und wir treten ein für unsere Geschwister. Es sind auch deine Geschwister, Herr. Es sind deine lieben Menschen, es sind deine geliebten Menschen. Du liebst sie so sehr, dass aus deinen Augen Tränen kommen. Ich bete, Herr, dass du unsere Herzen öffnest, dass wir entdecken, wie du fühlst, dass wir entdecken, wie du siehst, wofür dein Herzschlag schlägt, Herr. Herr, bitte öffne uns die Augen und hilf uns beim Beten. Heiliger Geist, du möchtest das in uns tun. Hilf uns, auch nach dem zu leben, was wir in Hebräer 13 lesen. Fühlt mit ihnen, die im Gefängnis sitzen, als wärt ihr selbst dort. Ich bete so, dass das passiert, jetzt in dieser Zeit, wenn wir nochmal für China beten und vielleicht auch darüber hinaus. Herr, dein Name soll verherrlicht werden. Dein ist die Kraft, dein ist die Macht, dein ist die Herrlichkeit in Ewigkeit. Das heben wir hoch, Herr, egal in welcher Situation wir stecken. Dein Lob soll in unserem Munde sein. Amen.